Ich will mich kurz vorstellen, für die, die mich nicht kennen oder noch nicht kennengelernt haben. Mein Name ist Klaus Krüger, ich bin Pastor der Freien Christengemeinde Bad Nauheim. Ich habe 5 Kinder von 21 bis bald 7. Bei uns ist viel Action im Haus, ich brauche keine auswärtige Action, die habe ich schon zu Hause. Mit allem, was da so drum und dran ist. Ich bin seit über 20 Jahren Pastor, 16 davon in Bad Nauheim in der Gemeinde, in 2 verschiedenen Teilen, Zeiteinteilungen. Ich freue mich heute Morgen hier zu sein. Vielleicht wird es ja bis zum Abend, wer weiß. Nein, keine Sorge. Und darf heute Morgen einen Part des verlorenen Sohns von Lukas 15 übernehmen, der mir sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um Gott, den Vater. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor vielen Jahren mal eine Predigt angefangen habe mit Gott als Vater. Und ich habe diesen Satz nur so formuliert und eine Person ist aus dem Gottesdienstraum rausgerannt und weinend, entsetzt. Und ich war ganz fassungslos, alle anderen mit mir auch, was denn so sei. Es hat sich herausgestellt, dass die Person eben eine tiefe Verletzung in ihrer Vaterbeziehung hatte. Und das ist eben sehr oft der Fall, dass Menschen eben auch ihre Beziehung, die sie zu Gott, dem Vater, aufbauen wollen, eben aufgrund ihrer Beziehung zu ihrem eigenen leiblichen Vater oder Stiefvater oder Menschen mit väterlicher Verantwortung verbinden und deswegen auch zu Gott eine sehr negative Grundhaltung haben. Ich komme später nochmal dazu. Ich möchte mit uns einen Text lesen, die Liebe des Vaters. Das ist so der Eingangsbild. Jetzt das nächste bitte. Und zwar heißt es hier, ein Mann hatte 2 Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland, also so weit, wie es nur geht. Was hier beschrieben wird, ist ein völlig normaler Prozess, bis auf eine Einschränkung, auf die gehe ich gleich ein, nämlich der Loslösungsprozess, der stattfindet, wenn Kinder sich aus ihrem Vater- oder Mutterhaus oder Familienhaus entfernen. Dieser Loslösungsprozess ist notwendig, fängt im Teenageralter an, hört dann irgendwann eben vielleicht im Jugendzeitbereich auf, wenn man sich dann auch außerhalb des Zuhauses begibt und kann unter Umständen sehr heftig sein. Heftig sein für die Kinder, heftig sein für die Eltern. Beide müssen sich irgendwie arrangieren und lernen, damit umzugehen. Also ein völlig normaler Prozess, eigenständige Persönlichkeit zu entwickeln von Kindern, was mit Rebellion, Streit und auch unter Umständen räumliche Trennung einhergeht. Was nicht normal ist, das lesen wir hier, ist dieser Bruch, der vollzogen ist oder vollzogen wird. Der Sohn löst sich mit aller Konsequenz vom Vater. Das ist eben wichtig, so weit wie möglich und so klar wie möglich diese Trennung zu vollziehen. Er lässt sich das Erbe auszubezahlen, was so viel heißt wie, ich erkläre dich für tot, faktisch für tot. Ich will mit dir für den Rest meines Lebens eigentlich nichts mehr zu tun haben. Dieses Bild kann man übertragen auf den Sündenfall und die Folgen, dass der Mensch sich von Gott gelöst hat, der Mensch mit Gott nichts mehr zu tun hat und haben möchte. Und wir leben ja gerade in einer Zeit, wo wir auf der einen Seite sehr stark spüren, es herrscht eine große Gottlosigkeit. Aber auf der anderen Seite, wenn wir genauer hinhören, eine tiefe Sehnsucht, genau diesem Gott zu begegnen, den wir hoffentlich wir alle als unseren Vater bezeichnen dürfen. Ist eine Spannung, die da drin ist. Der Sohn löst sich, will weg von diesem Vater, von dem Bild, was er von ihm hat. Und gleichzeitig hat er eine Sehnsucht in sich drin, diese Beziehung irgendwie wieder aufzubauen. Dazu kommen wir ja gleich noch. Hans Apel, ehemaliger, das war Verteidigungsminister, glaube ich, sagt, was ist das, was die Menschen glauben? Überzeugte Atheisten, die an gar nichts glauben, auch nicht an Amulette, Astrologie, sind die Minderheit. Die vielen glauben mal dies, mal das. Die Fachleute bezeichnen das als Patchwork-Religion, als eine Art Heimarbeit hergestellter Flickenteppich, der im Laufe des Lebens auch neue religiöse Herausforderungen angepasst werden kann. Eins aber darf diese Art von Religion nicht. Die eigenen Lebensziele, den individuellen Spielraum einengen. Und damit sind diese religiösen Gefühle, die auch vorübergehend ad acta gelegt werden können, um dann später in vielleicht anderer Form wieder aufzutauchen, nicht geeignet, unser Leben in ernsten Zeiten Halt und Orientierung zu geben. Was wir heute erleben, das nächste Bild bitte, ist die sogenannte Patchwork-Religion, in der wir stehen. Jeder hat irgendwo seinen Glauben zusammengezimmert. Ich war jetzt für 14 Tage in einem Krankenhaus und hatte die Gelegenheit, mit relativ vielen Leuten über den Glauben zu sprechen, was mir sehr angenehm war und was auch sehr schön war. Was ich festgestellt habe, war genau dieses Phänomen. Eine Art Patchwork-Religion, die man kennenlernt. Eine Religion, wo Jesus reinpasst, wo Buddha reinpasst, wo irgendwo auch der Islam reinpasst. Also alles passt da irgendwie rein und Gott wird sich so zusammengezimmert. Aber das, was Herr Apel da sagt, ist nämlich auch die Realität. Es ist kein tragfähiger Glaube. Das heißt, es ist kein Glaube, der eigentlich Substanz hat. Noch viel deutlicher wird das nächste Bild, nämlich die andere Perspektive. Gott ist keine konkrete Person, sondern ein universelles Etwas. Überall zu finden, in jedem Stein, in jedem Baum, im Universum, aber doch nicht persönlich. Und im Blick auf den christlichen Glauben findet man dann oft auch eine Aussage, beim nächsten Bild kann man das sehen, der biblische Gott wird gesehen als richtender, strafender Gott. Die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott zuerst, ne? Kennt ihr doch? Oft angewandt oder nicht angewandt, je nachdem, hoffentlich nicht. Gott hat einen negativen, der biblische, der christliche Gott hat einen negativen Touch oft in dem Blickfeld der Menschen dieser Welt. Und zu so einem Gott möchte man ja gar nicht so gerne zurückkommen, oder? Nein, ist eigentlich nicht so. Der Vater macht etwas sehr Interessantes. Er lässt den Sohn frei. Was wir vielleicht so ganz locker lesen, ist nicht so locker gewesen. Gott lässt den Sohn frei, weil er ganz genau weiß, wenn er ihn jetzt festhält, wenn er ihn klammert, dann wird er eins sicher nicht wieder erleben, nämlich dass der Sohn zurückkehrt. Gott muss den Menschen frei lassen, damit der Mensch seine eigene Entscheidung trifft, zurück zu Gott zu kehren, zu Gott, zum Vater zurückkehren zu wollen und ein wirkliches Ja zu finden zu diesem Vater Gott. Er lässt es zu oder er trägt es, dass er diese Demütigung, dass der Sohn dieses Erbe herfordert, er lässt es zu, er gibt es ihm, hätte es ja nicht tun müssen, hat ihn ja keiner gezwungen. Aber er gibt es ihm und sagt, nimm das, was ich habe und geh und versuch damit glücklich zu werden. Und dieser Loslösungsprozess findet statt, der Sohn läuft ja davon vom Vater und trennt sich von ihm und vielleicht noch gleich ein nächstes Bild, genau, und macht sich auf den Weg, sein eigenes Leben zu finden. Noch ein Bild vielleicht kurz, das zu beschreiben, wie Gott auch in mancher Weise gesehen wird, als dieser unbeteiligte Gott, der eigentlich nicht viel mit denen da unten zu tun hat. Und wenn, dann ist das Ganze eben nur ein Spiel, mit den Menschen mal so umzugehen. Ja, der Mensch macht sich auf den Weg. Das ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn, seinen eigenen Weg zu gehen. Ich übertrage das mal. Gott gibt ihnen so viel und er verprasst dieses Vermögen. Ich übertrage es mal auf Jugend, Gesundheit, Talent, Herz, Charakter. Und es kommt irgendwann, und das kommt in jedem, bei jedem Menschen in jedem Fall irgendwann, die Zeit der Hungersnot. Es sind Krisenzeiten, die diese Zeiten begründen. Irgendwann kommen wir Menschen an Punkten in unserem Leben, wo wir uns den Kopf wundhauen, wo wir merken, unsere Vorstellungen, unsere Wege, unsere Gedanken lassen sich so nicht umsetzen. Das Losgelöstsein von Gott, das Losgelöstsein von seinen Vorstellungen, Gedanken bringt keine Frucht und keinen Segen. Und wenn dieser Rausch des Lebens dann vorbei ist und diese Zeit der Besinnung kommt, Krisenzeiten sind gute Zeiten. Niemand wünscht sich eine Krise. Wenn ich fragen würde, wer gerne eine Krise hätte, würde wahrscheinlich jeder sagen, hallo, ich nicht. Aber diese Zeiten sind Orientierungszeiten, die uns helfen, klar herauszufinden, was taugt was, was bringt was. Und wir müssen oder werden automatisch all die Sachen über Bord werfen, die keine Substanz und keine Qualität haben. Es sind also gute Zeiten. In so einer Krisenzeit besinnt sich der Sohn auf seinen Vater. Und interessanterweise ist es so, dass obwohl sein Gottesbild ja verzerrt ist, das war ja der Grund der Loslösung, er etwas für sich feststellt. Nämlich, bei meinem Vater haben sie alle genug zu essen. Sogar die Sklaven haben genug zu essen. Er erlebt diesen Zustand der völligen Armut, des Hungerns, der Not. Und ich glaube, dass dieser Zustand auf die Welt übertragen tatsächlich vorhanden ist. Vielleicht nicht so sehr bei uns, weil wir ja mit Gott aufwachsen und in einem sehr gesicherten oder geschützten Rahmen aufwachsen. Aber in der Welt, in der wir leben, gibt es unglaublich viel Not. Es ist unglaublich viel Schrei nach Qualität oder nach Leben, nach Hilfe. Und es ist wichtig, dass wir als Christen da unsere Ohren weit, weit aufmachen und hören, was passiert um uns herum und dann auch da sind. Also dieses verzerrte Bild bekommt einen Lichtschimmer. Der Vater macht mich satt. Und hier macht er sich auf die Suche nach diesem Vater. Er sagt, lesen wir die nächste Folie 8, da kam er zur Besinnung, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Das ist das, was er feststellt. So macht er sich innerlich auf den Weg, er zimmert sich seine Gedanken zurecht, wie er diesem Vater begegnen möchte, in dem Bild, das er hat. Und hier möchte ich etwas einfügen. Es gibt Momente im Leben von Menschen, wo sie besonders offen sind für Gott. Es gibt auch Momente, wo wir gegen eine Wand treten. Aber es gibt Momente, da sind sie besonders offen und da müssen wir da sein. Da müssen wir präsent sein und da müssen wir mit Menschen ins Gespräch kommen. In den anderen Zeiten, wo der Mensch nicht so offen ist, wo er vielleicht hochmütig ist, distanziert, was auch immer man sagen möchte, da müssen wir die Liebe Gottes vermitteln als Christen. Aber in den Zeiten, wo der Mensch offen ist und sich fragt und die Sehnsucht hat, zurück zum Vater zu wollen, da sollen wir da sein, um ihnen zu begegnen. Ich möchte hier auch die Rolle des Gebetes in besonderer Weise in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, dass Menschen, für die wir beten, auch intensiv beten, eine andere Vorbereitung haben für Gespräch als Menschen, für die nicht gebetet wird. Das glaube ich. Dass jedes Gebet, das wir beten, Auswirkungen hat auf die Menschen, für die wir beten und die Gott uns aufs Herz geschenkt hat. Lass uns ein Bild auf das Vater, einen Blick auf das Vaterbild Gottes werfen. Was ist so prägend für unser Vaterbild, das wir haben? Also das erste ist unsere Erziehung, das elterliche Vorbild. Eltern haben hier eine ganz große Chance, ihren Kindern Gott als Vater nahezubringen. Große Herausforderung, großer Maßstab, auch vor allen Dingen, wenn die Kinder älter werden und anfangen zu vergleichen, und da kann der Vater mal das eine oder andere Mal schlecht wegkommen bei. Aber ich sage meinem Sohn immer, du wirst auch irgendwann mal Vater werden. Ja, ist so. Das zweite ist, dass Gottes Bild, was uns vermittelt wird, eben von den Eltern, Lehrer, haben immer noch eine relativ hohe Trefferquote oder eine Möglichkeit, etwas zu vermitteln. Und religiöse Persönlichkeiten und ihre Ausstrahlung. Ich sage das deswegen, weil gerade in dieser Zeit, wo ich im Krankenhaus war, ich festgestellt habe, dass wenn wir dann über Christen gesprochen haben, sehr oft oder beides zum Ausdruck kam. Einmal, dass die Leute sagten, ja, ich habe da jemanden kennengelernt, der hat eine tolle Ausstrahlung gehabt, der hatte irgendwie, hat er mir gefallen, hat mir den Glauben interessant gemacht. Genauso wie Begegnungen erzählt wurden, wo die Menschen gesagt haben, also ich habe Leute kennengelernt, da kriegst du ja Angst und Schrecken, da würde ich ja nie hingehen. Also wir merken, Menschen haben auf Menschen Eindruck. Und wenn wir als Christen in dieser Welt leben, sollten wir jeden Tag bewusst, also bewusst wie möglich leben, damit wir eine positive Ausstrahlung auf die Menschen in unserem Umfeld haben. Und unsere eigenen Erfahrungen mit Gott natürlich auch. Religion, Kirche und Christsein. Wie nimmt der Mensch Christen wahr? Wie nimmt der Mensch Kirche wahr? Wie relevant ist das für sein Leben? All das ist entscheidend dafür, wie der Mensch in seiner Beziehung zum Vater auch sich entwickelt. Es gab eine Studie oder es gab ein Experiment in einem Gefängnis mit 500 Insassen. Sie wurden gebeten, sowohl an Mutter wie auch an Vater eine Weihnachtskarte zu schicken. Von den 500 Insassen haben männliche Insassen, sage ich jetzt, ja, männliche Insassen haben knapp 400 an die Mutter geschrieben und haben größtenteils Antwort bekommen. Von den 500 Männern haben wie viele zum Vater geschrieben? 25. 25. Und sie bekamen keine Antwort. Das ist doch schockierend, oder? Da spürt man auch ein Stück Spannung, die da vorhanden ist. Wie wichtig die Position und Rolle des Vaters ist für Kinder. Ohne jetzt die Rolle der Mutter unterzubewerten. Aber wir spüren, der Mensch oder in einer Familie ist die Beziehung zur Mutter viel größer und die Beziehung zum Vater oft viel schwerer. Und deswegen auch die Beziehung zu Gott als Vater oftmals dadurch blockiert. Kann zumindest blockiert sein. Nun, der Sohn lässt alles praktisch werden und macht sich auf den Weg zum Vater. Und lesen wir einen Vers in dieser 10. Folie. Er stand auf und ging zurück zu seinem Vater, der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn bekannte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Da kommt der Sohn, und da macht sich der Sohn auf, kommt in die Nähe des Hauses und der Vater sieht ihn schon von Weitem. Und macht bestimmt das, was der Sohn niemals erwartet hatte. Nämlich, er läuft ihm entgegen. Ich habe mal gesagt, und das sage ich heute auch, wenn wir Gott gegenüber einen Schritt machen, macht er 100 uns entgegen. Jeden Schritt, den wir uns ihm nahen, naht er sich uns auch. Und drückt uns seine Liebe aus und entgegen. Ist interessant. Als der Vater ihm begegnet, lesen wir nichts von Vorwürfen, kein Beleidigtsein, keine innere Distanz, keine Aussage, dein Verhalten hat mich aber enttäuscht. Nichts von alledem lesen wir hier. Nur, dass der Vater seinem Sohn entgegenläuft, ihn herzlich umarmt und drückt, ihn festdrückt, wie es nur geht, seine Liebe ihm auch vermittelt und zum Ausdruck bringt. Und in diesem Moment, das kann man in diesen Versen auch lesen, Dankeschön, ja, schönes Bild, ja. In diesem Moment kann der Sohn aber, das kommt hier vielleicht auch so, seine Überraschung nicht verbergen, gleichzeitig aber auch hat er sein Sprüchlein, das er sich da jetzt vorgenommen hat, Gott zu sagen, vorbereitet. Er ist voller innerer Distanz, voller Stolz und guter Vorsätze, aber letztendlich nicht demütig, Gott wirklich so zu begegnen. Er ist auch völlig überrascht, dass Gott so anders ist. Und das ist das Schöne. Gott ist so anders. Und wir dürfen ihn immer wieder als ganz anders erleben, als unsere vorgefertigte Meinung oft ist. Er umarmt ihn, er liebt ihn. Und ich glaube, das ist das Bild, was wir von Gott als Vater haben dürfen. Je länger wir im Glauben sind, umso mehr können wir unsere Abers aber auch aufzählen, wie Gott auch ist. Ja, gerecht, heilig, was nicht alles, was wir da sagen können. Aber das widerspricht sich nicht. Gott hat Liebe zu seinen Kindern und zu jedem Menschen, der auf dieser Erde ist. Und während der Sohn noch dabei ist, seine Dinge zu formulieren, ist der Vater schon dabei, alles vorzubereiten, damit der Sohn wieder Sohn ist. Wir gehen nochmal kurz zurück in diesen Text hinein. Da sagt er, beeilt euch, holt den schönsten Anzug, den wir im Hause haben, gebt ihn meinen Sohn, bringt auch einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn, schlacht das Kalb, das wir gemästet haben, wir wollen feiern. Mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Das ist eine gute Botschaft. Eine gute Botschaft. Der Vater sagt sehr wohl, er war tot. Er war verloren. Aber er hat zurückgefunden. Wir dürfen das nie vergessen. Obwohl Gott jeden Menschen dieser Erde liebt, weiß er um seinen Tod und seine Verlorenheit. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und er möchte, dass der Mensch zurückkommt nach Hause. Seine Sehnsucht ist unglaublich groß, kommt in diesem Warten zum Ausdruck, dass er ihm begegnen möchte, und zwar in der Tiefe. So tief, wie es nur geht. Jetzt kann man schon sagen, es ist sehr viel von der Liebe des Vaters hier rübergekommen. Jetzt kommt noch eine Perspektive und wir gehen mal so einen Perspektivwechsel ein. Nehmen wir mal die Folie. Ah ja, das wollte ich noch gerne rüberbringen. Das ist ein schönes Bild. Umhüllt von der Liebe Gottes. Müsste vielleicht bei uns in unserem Flur hängen, also als schönes Bild. Wir sind umhüllt von der Liebe Gottes. Die Person guckt ein bisschen überrascht, erstaunt, vielleicht sogar erschrocken. Aber ich habe noch niemanden erlebt, der von Liebe erschlagen wurde. Gut, gehen wir das nächste Vers. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm und bat ihn, komm und freu dich mit uns. Perspektivwechsel. Der ältere Sohn kommt von der schweren Arbeit nach Hause. Er hat den ganzen Tag geschuftet. Er ist völlig fertig. Und dann kommt er in die Nähe seines Vaterhauses und hört fröhliche Musik. Und er fragt sich, habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Was ist denn hier los? Irgendwie ist das nicht zu ihm durchgedrungen. Gibt es einen Grund zu feiern? Und dann hört er, dein Bruder ist zurückgekehrt. Ist doch eine gute Botschaft. Endlich ist sein Bruder wieder da. Aber nichts von all dem. Er ist unglaublich zornig und will nicht in das Haus des Vaters hineingehen. Er ist distanziert, er ist verärgert, er ist wütend. Und ich glaube, dass der Groll, den er hier hat, das sage ich jetzt einfach mal so, nicht in erster Linie seinen Bruder galt. Er schimpft zwar über ihn, aber der Groll geht in erster Linie gegen seinen Vater. Er drückt das dann auch aus. In dem nächsten Vers kommt das zum Ausdruck, nämlich, dass er sagt, die ganzen Jahre arbeite ich für dich, die ganzen Jahre bin ich bei dir und du hast mir noch nicht einmal ein Böcklein geschenkt. Hier kommt seine tiefe Sicht über den Vater zum Ausdruck. Er versteht nichts von der Sehnsucht des Vaters zu seinem verlorenen Sohn. Er weiß überhaupt nicht davon, wie tief die Sehnsucht ist, hat das gar nicht mitbekommen. Und er selber hat keinen wirklichen Anteil an dem Charakter und der Sehnsucht des Vaters, an seiner Persönlichkeit. Ganz im Gegenteil. Er schüttet sein Herz aus, es ist voller Bitterkeit und Wut, voller Verachtung auch ihm gegenüber und voller Ungerechtigkeit. Diesen, deinen Sohn, den schlachtest du. Wie ungerecht bist du? Ich bin ein Sohn zweiter Klasse. Das findet man wirklich häufig. Ich höre das oft in Gesprächen mit Menschen, die im Glauben sind, dass sie sagen, Gott ist kein gerechter Gott. Ich bin nur zweite, dritte oder vierte Klasse bei Gott. Und ich möchte jedem sagen, der so denkt, das stimmt nicht. Es gibt keine zweite Klasse Christen oder drittklassige Christen bei Gott. Von Gottes Seite her ist diese Liebe da. Der Vater tut etwas ganz Interessantes. Er geht hinaus. Auch hier eine Demütigung Gottes, die in Jesus Christus ja auch zum Ausdruck kommt. Der Vater geht hinaus, geht seinem Sohn entgegen und sagt ihm, was sagt er? Mein Sohn, lass ruhig den Vers. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen und was ich habe, gehört auch dir. Hier erst kommt das zustande, was der Sohn vielleicht schon viel, viel früher hätte verstehen sollen. Nämlich, wer er in Gott ist oder wer wir in Christus sind. Darf ich das nächste Bild mal haben? Ich habe hier mal Bilder rausgesucht aus dem Auftrag, drei verschiedene Perspektiven, die etwas ausdrücken sollen, nämlich Freiheit und Freude, die wir in Gott haben dürfen. Der Vater sagt, mein Sohn, du kennst deinen Stand nicht. Du weißt nicht, wer ich bin. Du weißt nicht, wer ich bin. Gerade wenn wir eine Mühe haben mit Gott als Vater, dürfen wir uns auf den Weg machen, ihn kennenzulernen, wie er wirklich ist. Zweitens sagt er, du weißt nicht, wer du in mir bist. Ich muss wissen, wer ich in Gott bin, was Gott alles hat für mich. Und das Dritte ist eben genau das, du weißt nicht, was du alles in mir hast. Gott hat so viel vorbereitet. Nicht nur, dass er uns in die Arme nimmt. Nicht nur, dass wir uns in ihm freuen können, dass er uns frei macht von so vielen Dingen unseres Lebens, dass wir uns in ihn auch genießen können. Sondern, dass wir unseren Stand in Gott kennenlernen dürfen. Jetzt kommen wir zu der nächsten Folie, wo ich nochmal ausdrücken möchte, wir haben Zugang zum Vater. Ich möchte das immer wieder betonen, weil ich das so wichtig finde. Wir haben heute einen Zugang zu Gott, dem Vater, das ist so unglaublich. Wir können Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen. Schaut euch das Alte Testament an und da kriegt man wirklich einen Schrecken manchmal, weil die Heiligkeit Gottes so groß und so gewaltig war, dass der Mensch Gott nicht begegnen konnte. Im Neuen Testament dürfen wir erleben durch Jesus Christus, dass wir freien Zugang haben zum Thron der Gnade. Jeder von uns. Du bist gewollt. Ich interessiere mich für dich. Du bist geliebt und angenommen. Du hast freien Zutritt. Du hast jederzeit die Möglichkeit, zu mir kommen zu dürfen. Ich gebe dir Schlüsselgewalt. Ich schenke dir eine innige Beziehung, ein Vertrauensverhältnis. Ich biete es dir an. Du darfst auf meinen Schoß klettern. Das irritiert vielleicht den einen oder anderen. du brauchst keine Befürchtungen haben. Wir haben Zugang zum Vater. Und ob diese Bilder jetzt so passen oder nicht, es ist eine Einladung des Vaters, nach Hause zu kommen. Es ist eine Einladung an uns, die wir ja Gott schon kennen oder größtenteils kennen. Und es ist eine Einladung, die Gott dieser Welt schenkt und ausdrückt. Ich möchte dein Vater sein. Und wir dürfen Menschen einladen, zu Hause, nach Hause zu kommen, zu ihrem Vater. Das ist unsere große Einladung und Chance, die wir auch im kommenden Jahr in besonderer Weise den Menschen mitteilen wollen. Komm nach Hause zu deinem Vater. Vielleicht kommt man über den einen oder anderen ins Gespräch darüber. Letztes Bild, das ich zeigen möchte. Vor dir ist Freude die Fülle. Und dann dürfen wir Gott begegnen, dürfen mit ihm lernen, unseren Lebensweg, unseren Glaubensweg zu gehen, ihn tiefer kennenlernen und uns an ihm zu freuen. Ja, Amen. Ich möchte mit uns beten und dann wollen wir das Lied singen. Vater, ich komme jetzt zu dir. Und das ist Einladung sehen, auch wirklich Gott heute Morgen auch als Vater zu begegnen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns so nahe gekommen bist, dass wir aber lieber Vater sagen dürfen und dass wir die Möglichkeit haben, zu dir zu kommen. Wir durften erleben, wie wir selber verlorene Söhne und Töchter waren und zu dir zurückkommen durften. Und ich danke dir, dass du uns mehr und mehr offenbaren möchtest, wie du bist, was deine Sehnsüchte sind und wie sehr du uns liebst. Dass wir uns sättigen dürfen in dir, um den Menschen um uns herum etwas zu erzählen von deiner Liebe und von dem, was du schenkst und was du geben möchtest. Herr, ich bete darum, dass du unser Herz froh und voll machst davon, dass wir Menschen etwas von dir weitergeben. Dass wir etwas erzählen von dem, was wir ganz persönlich mit dir erleben und ihnen vermitteln, dass du ein liebender Vater bist. Herr, ich wünsche mir, dass viele Menschen hier in dieser Gemeinde zum Glauben kommen, dich als Vater erleben. Ich wünsche mir, Herr, dass du diese Gemeinde reich segnest mit der Vaterliebe, dass Menschen, die in Verantwortung stehen, Menschen, die Väter und Mütter sind, im Glauben auch ihre Verantwortung wahrnehmen. Und dass diese Vaterschaft gelebt wird, diese Mutterschaft gelebt wird in dieser Gemeinde. Amen.